Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zum Honigdachs Nummer 48, der erste Honigdachs 2020. Nach längerer Pause sind wir alle wieder vereint im selben Raum und können uns gegenseitig die Argumente um den Kopf hauen, denn bei der letzten Folge, ihr erinnert euch, wurden wir rüde unterbrochen von der Regie auf dem, was war es, 36 C3, 37, 35?
36, glaube ich. Ich wusste es dann auch noch nicht mehr, aber ich glaube, es war 36 C3.
Mitten in der Debatte auf jeden Fall, wo ja. Es gerade so schön heiß herging.
Man hatte uns eine Stunde versprochen und dann war es nur eine Dreiviertelstunde.
Wir verlangen Genugtuung. Und wir werden heute nicht aufhören, solange nicht alles besprochen ist.
Bis wir uns geeinigt haben.
Aber erstmal hallo Manuel, hallo Stefan.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Willkommen im neuen Jahr beim Honigdachs. Und ich glaube, meine These gleich vorweg, 2020 wird ein sehr viel besseres Jahr für Bitcoin als 2019 war.
Er fängt schon wieder damit
an. Er fängt auch mit nicht nur das, also auch noch gleich hier so Vorhersagen, Glaskugel lesen und auch so völlig unverifizierbare Claims. So, es wird ein besseres Jahr.
Ich fand's besser. Ich
hatte Wieso recht. Denn nicht? Ich kann euch einige Gründe nennen später noch.
Ich bin sehr gespannt.
Also wir haben ja einiges auf dem Programm. Es gibt noch so ein paar Neuigkeiten und zwar nur mal so, um den Podcast zu verorten, zeitlich Kurs 9600.
It's over 9000.
Ich finde, du hast es viel zu klar, also viel zu detailliert gemacht. Ja, ich finde, wir sollten eine Preisanalyse-Section machen und du hast die schon vorweggenommen. Kannst du bitte noch mal sagen, Price?
It's over 9000.
Genau, ich glaube, das reicht.
Okay, das Meme ist aber falsch, das wisst ihr schon, ne?
Wieso? Weil es eigentlich in Japanisch 8000 ist oder
genau.
10 oder was weiß
ich? 8000, ja. Okay. Ihr seid alle reingefallen, aber Internet ist halt so. Es gibt einige Kleinigkeiten, über die wir sprechen können und dann wollten wir noch diese Debatte fortsetzen von letzter Folge. Wollen wir mit den Kleinigkeiten anfangen? Die positiven Sachen?
Wenn es positiv ist.
Stefan, du hast gestern gesagt, Bitcoin-Twitter nervt dich so.
Oh ja, ich mag Bitcoin auch nicht mehr. Nee, Bitcoin-Twitter, also Twitter allgemein. Ich gucke in meinen Twitter rein und denke mir so, ach, das ist doch alles doof.
Du hast den Twitter-Blues.
Ich hab's euch doch von Anfang an gesagt.
Du hast es gewusst, ja, du hast
Twitter
recht gehabt.
Twitter bringt nichts.
Also Greg Maxwell hat's auch gewusst. Und
ist der nicht mehr bei Twitter?
Der war noch nie bei Twitter.
Oh.
Der hat auch einen langen, langen Post, haben wir schon darüber gesprochen, auf Reddit geschrieben, warum er nicht bei Twitter ist. Dass er die Struktur falsch findet und es bringt das Schlechteste in Menschen zum Vorschein. Und ich glaube, er hat recht.
Aber Bitcoin-Twitter hat doch jetzt ein eigenes Symbol.
Oh, das stimmt.
Es gibt das Bitcoin-B. Wenn man Hashtag Bitcoin eingibt, dann erscheint ein kleines orangenes Bitcoin-B direkt dahinter, was irgendwie super nice ist. Ich habe mich gewundert, weil meine App hat das nicht angezeigt anfangs.
Und es wurde
zugespammt und immer nur alle Bitcoin. Der Hashtag ist auch mega durch die Decke gegangen, aber nicht getrendet, glaube ich. Soweit ging es nicht, aber alle haben nur noch Bitcoin getweetet. War natürlich unser Bitcoin-Homie Jack.
Ja, der hat's.
Dorsey.
Und kein anderer Shitcoin hat das und so. Und dann gab's dann gleich so Fälschungen, wie das Vitalik dann irgendwie gleich an Jack schreibt und so. Sollten mal drüber reden, dass Isa das auch macht. Und dann, also als Antwort von Jack irgendwie so, ja, da gibt's auch schon dieses Shit-Icon. Aber das waren wohl alles Fälschungen, aber.
Selbstverständlich. Der fröhliche Haufen passt aber immer.
Passt immer sehr gut.
Also deswegen, ich muss sagen, ich hatte diesen Twitter-Blues auch mal eine ganze Zeit. Das war noch letztes Jahr, wo ich dachte, oh, das ist alles so. Und immer nur, vielleicht war deswegen auch meine Stimmung im letzten Podcast so so negativ, weil alle immer nur gesagt haben, ja, oh, guck mal, das letzte Mal, dass wir unter 10.000 sind, ihr müsst jetzt alle kaufen. Und es war einfach nichts mit Substanz zu finden, so richtig, nur dieses Selbstbeschwörerische. Und wir hatten da gestern beim Bitcoin-Themenabend drüber gesprochen, dieser eine Punkt, dass du gesagt hattest, die Bitcoiner sind super kritisch bei allen anderen Sachen, nur bei sich selber, da glauben sie irgendwie super viel. Es war irgendwie.
Ja, das gab es gerade im Unhashed-Podcast, gab es da gerade eine Diskussion drüber mit Ragnar Lee. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht und wie der eigentlich wirklich heißt, aber das ist ja auch so ein ziemlich streitbarer Charakter. Aber der hat eben auch wohl, ich habe das nicht gelesen, aber der hat eben auch scheinbar so eine Serie von Tweets vor kurzem gemacht, wo er halt genau das gesagt hat, sozusagen die intellektuelle Honesty in der Bitcoin- oder Szene ist, findet er irgendwie ein bisschen schwach so. Also wir untersuchen alles unglaublich kritisch, aber so Memes in der Bitcoin-Szene werden halt einfach hingenommen, so irgendwelche Aussagen, also und seine Idee ist sozusagen, wir sind auch ganz groß darin, irgendwie Code und BIPs und technische Dinge zu verifizieren und selber und zu überprüfen und ganz krass zu hinterfragen, aber so Ideen hinterfragen wir halt überhaupt nicht, so Ideen wie Hyper-Bitcoinization oder das Bitcoin wird dem Staat die Möglichkeit nehmen, Steuern einzunehmen oder also irgendwie so Ideen werden halt in Bitcoin-Szenen, in der Bitcoin-Szene einfach immer gefeiert und man darf dem gar nicht widersprechen und da findet gar kein kritischer Diskurs statt, war so seine Herangehensweise. Und hat dann bei diesem Podcast haben sie halt dann auch als klares Beispiel, als so ein typisches Beispiel genannt, dass Saifedean ist halt so jemand, der solche Dinge. Solche Ideen erzeugt und dem man auch nicht widersprechen darf dann irgendwie und der wird dann halt so als so eine gottgleiche Figur irgendwie angenommen in der Community und aber da es gibt wohl irgendwie so ein Essay, der heißt irgendwas mit Geeks und Geeks, Sociopaths und Mobs oder so. Ich habe ihn nicht gelesen, keine Ahnung, aber da meinten die wohl, ja, dieser Saifedean ist so ein Sociopath. Also die Idee ist, es gibt so eine Geek-Gruppe, also wie die Bitcoiner halt, da gibt es einen schönen Diskurs und es ist alles irgendwie interessant. Und dann irgendwann kommen die ganzen Mobs, weil es irgendwie populär wird, also zum Beispiel in der letzten Blase 2017 und dann kommen die Soziopathen und die riechen das und sagen, wir schreiben jetzt ein Buch, das den Leuten alles erzählt, was sie hören wollen, nämlich The Bitcoin Standard übrigens, genau, der Ragnar Lee hat diesen ganzen Chat genannt, The Bitcoin Double Standard. Sehr, sehr cleveres.
Also nur ganz kurz, Saifedean Ammous ist der Autor von The Bitcoin Standard, einem sehr populären, polarisierenden Bitcoin-Buch.
Genau, und das ist halt so ein typisches, die meinten halt so, das ist halt so ein Buch, das erzählt den Leuten halt, was sie hören wollen. Und das kannst du natürlich gut verkaufen in dieser Community irgendwie, aber das wird gar nicht so richtig, also oder kaum kritisch hinterfragt, was da so drin steht. Wobei, das finde ich jetzt bei dem Buch nicht, es gibt durchaus Leute, die das sehr kritisch hinterfragen, aber da ist dann, ergibt auch irgendwie dann all or nothing, es ist halt entweder alles wahr oder alles Quatsch so und es stimmt vielleicht auch nicht, aber
so ein bisschen diese kognitive Dissonanz, die wahrscheinlich sehr ausgeprägt ist. Du nimmst einfach die Sachen, die in dein Weltbild passen und die du gerne hören möchtest, die nimmst du auf.
Genau.
Und das andere lehnst du halt potenziell ab. Wobei ich das aber auch ein bisschen, ich würde jetzt sagen, ich will ja niemanden in Schutz nehmen, aber ich meine, wenn du in der Bitcoin-Szene, die ist halt stark geprägt von Leuten, die sich mit Technologie und Code auskennen.
Ja.
Und da hast du halt keine Ökonomen, noch nicht so richtig viel drin. Und wir wissen ja, niemand kann Bitcoin ganz verstehen, weil entweder hast du die Technologie richtig drauf oder du bist halt super in Ökonomie und Finanztheorie drin und dann hast du aber mit der Technik so richtig nicht bis ins letzte Detail alles verstanden. Und vielleicht ist es einfach leicht für die Leute, dieses Gebiet, was für sie so ein bisschen unbekannt ist, wo sie sich nicht so gut auskennen, eben wenn da jemand mit einer plakativen These kommt und sagt, er begründet das so ein bisschen, ist auch nicht so leicht zu hinterfragen und deswegen nehmen sie es vielleicht
also
an.
Also gerade bei Bitcoin haben wir auch einen wahnsinnigen Influx von neuen Menschen, einfach weil es noch unbekannt ist und sehr viel zieht und wenn ständig alle paar Jahre sich die Fangemeinde verdoppelt, dann kommen halt sehr viele neue dazu, die laut schreien, jawohl, wir stürzen alle Banken.
Genau. Ja, also genau, Memes sind halt, und eben, und um auf Twitter zurückzukommen, Twitter befördert halt von seiner Struktur solche verkürzten Argumente auch irgendwie, ne, dass du halt irgendwie alles in Memes ausdrücken musst, in ganz kurzen Slogans sozusagen und die werden dann natürlich auch durch dieses ganze Retweeten und Liken und so amplifiziert. Also die Dinge, die halt starke Emotionen hervorrufen und meistens halt so sozusagen, die deine eigene Meinung verstärken, die werden halt auch noch mehr hervorgehoben sozusagen. Und das führt halt dazu eben, dass ganz viel sehr verkürzt wird und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt im Moment irgendwie da keinen Bock mehr drauf habe.
Das ist an sich bei allen Social-Media-Sachen so, aber Twitter macht es halt nochmal verschärft. Nochmal kürzer, noch weniger Platz.
Alles zu, ja, richtig.
Aber ich kann sagen, wenn man mal ein bisschen Abstand davon hat, hatte ich ja jetzt so 2 Monate lang, ich habe ein bisschen schon mal verfolgt, was passiert, dann gibt sich das auch wieder. Dann, oder man räumt mal ein bisschen seine Timeline auf, dass man so die ganzen, die einfach nur so diese, wie heißt das, Prep-Talk-Tweets? Pep-Talk-Tweets machen, immer nur so, oh, wir müssen dranbleiben, dass man die ein bisschen aufräumt. Und was auch hilft, ist selber aktiver zu werden. Ich hatte ich hatte so einen Tweet gesehen von Mario Sixtus, das ist ein sehr bekannter ZDF-Journalist, der auch immer gern sich mit Julian Reichelt von der Bild streitet und so und digital auch sehr kompetent ist. Der hat auch nochmal gesagt, dass das so unglaublich schwierig ist, mit diesen Abo-Modellen, dass die ganzen Verlage, warum die das nicht hinkriegen, man zahlt nicht für, keine Ahnung, 40 Tageszeitungen, schließt man nicht mit jeder ein einzelnes Abo ab, wo man dann einen Monat gebunden ist und 10 Euro zahlt. Ich glaube, er hat das mal durchgerechnet, dass, wenn er alles abonnieren würde, wäre bei 450 Euro, die er im Monat zahlen müsste. Und dann hatte ich nämlich basierend auch auf unserem letzten Podcast da so eine Antwort drauf geschrieben, dass ich das irgendwie kritisch finde, dass selbst so Leute, die digital so kompetent sind wie Mario Sixtus, anscheinend auch noch nicht mal so richtig diesen Blick haben, was in der Bitcoin-Szene gerade gebaut wird und dass da vielleicht eine Technologie entsteht, die dieses Problem in der Zukunft lösen wird, wenn sehr viel einfacher ist, so Payment-Optionen, Micropayment mit Lightning irgendwie zu implementieren in einem Block, dass man sagen kann, ich kann wirklich jetzt einzelne Artikel raushauen oder ich baue eine Paywall, das finde ich auch eine sehr schöne Idee, wo man sagt, bis zu einem gewissen Grenzwert muss halt bezahlt werden. Und wenn, ich sage jetzt mal, 10 Euro zusammengekommen sind, also wenn 10 Leute 1 Euro gezahlt haben, dann wird der freigeschaltet für alle. Und da gibt es so schöne Modelle, die man sich irgendwie überlegen kann, die auf so Mikrotransaktionen basieren. Aber offensichtlich ist es selbst noch nicht mal bei den digital am kompetentesten Journalisten angekommen, was hier bei Bitcoin passiert und was man darauf bauen kann. Und das fand ich ganz interessant. Der wurde auch sehr viel kommentiert, dieser Thread, den ich da gemacht hatte. Aber, und das war eigentlich auch die Kritik, niemand ist auf den Punkt eingegangen, dass ich habe eigentlich so darüber geschrieben, dass es so eine Kommunikationsbarriere gibt. Wir sind in der Bitcoin-Community und wissen so, was wir bauen. Und aber draußen davon kriegt das keiner so mit. Und es ging sofort wieder in die Richtung Technologie. Komm, was können wir alles bauen und was machen wir? Aber keiner ist so richtig darauf eingegangen, wie wir anderen Leuten das vermitteln können und ihnen zeigen können oder sie inspirieren können, vielleicht auch Ideen zu entwickeln und nachzufragen, was man mit Bitcoin bauen könnte oder mit Lightning. Das fand ich auch sehr bezeichnend, dass es sofort wieder in diese, oh, Technologie, was können wir bauen? Und das war wieder so der abgeschlossene Kreis. Punkt 1 war, das fand ich sehr inspirierend, diese Diskussion. Also wer sich aktiv bei Twitter einbringt, kann, glaube ich, nochmal sehr viel erreichen. Ich habe jetzt auch nochmal Nathaniel Popper angeschrieben, den New York Times Journalist, der eigentlich sehr gut über Bitcoin berichtet hat, eine lange Zeit, weil irgendwie der letzte Artikel war ein bisschen, da hat er so Chainalysis, Daten von Chainalysis, die Kriminalität bei Bitcoin, und das war irgendwie seine einzige Quelle und das war irgendwie so ein bisschen. Also die haben ihre Marketingstrategie ist bei ihm voll aufgegangen. Das fand ich so sehr bedenklich.
Ja.
Ich hatte nämlich mal mit jemand von Greenpeace oder so einer Untergruppe von Greenpeace gesprochen, der Pressesprecher, der meinte auch, wenn du in die Medien rein willst, machst du eine Studie. So, und dann kannst du halt die Studie so präsentieren und dann ist das wie so, naja, bietest du die gut an und bereitest die ein bisschen auf und dann nehmen die Journalisten die und ziehen sich da die Sachen raus. Und das ist genau dieses Muster, was bei Chainalysis, was man da erkennen kann. Die haben halt ihr Geschäftsmodell, wo sie ihre Daten, Blockchain-Analyse und sowas anbieten und da Behörden und Regierungen und sowas können das nutzen. Und dann machen sie natürlich eine Studie, oh, wie schlecht ist doch Bitcoin und das wird nur für negative Sachen benutzt. Und dann wird das in die Medien getragen und das ist natürlich triggert natürlich das Publikum und die Journalisten. Und da, also Props to Chainalysis für dieses sehr gelungene Marketing. Ja,
alle klicken drauf.
Ja.
Genau. Ja, aber das finde ich auch, das ist ein großer Vorteil von Twitter, dass man direkt, dass man halt auch recht bekannte Leute direkt erreicht damit, ne? Du kannst halt auch direkt interagieren, wenn jemand irgendwas sagt. Das ist natürlich schon cool. Also, das zumindest, wenn man selber eine gewisse Notoriety hat, also wenn man ein paar Follower hat und so, dann zumindest wird man vielleicht auch wahrgenommen, sonst wird man vielleicht auch gar nicht wahrgenommen, aber also das ermöglicht schon auch Arten von Kommunikation, die vorher nicht möglich waren, so, oder sehr schwierig. So.
Es erfordert halt ein bisschen Arbeit. Wenn man wirklich sich nur durchrieseln lässt, dann kommst du ganz schnell in so langweilige Zyklen rein, wo halt nichts passiert oder nur noch Craig Wright auf einmal.
Oh ja.
Oder, naja. Wollen wir über Craig Wright reden?
Oh nein.
Craig Wright ist a fraud?
Craig where? Wer? Was?
Ja, ah. Ich weiß auch nicht, wen du meinst.
Okay, überspringen wir das. Was haben wir da noch hier Schönes? und zwar 500 Millionen Transaktionen. Das war noch ein Punkt, gab es einen Tweet jetzt, dass Bitcoin hat irgendwie 500 Millionen Transaktionen abgewickelt. Ich glaube,
das fand ich total erstaunlich, dass es so wenig sind.
Bisher.
Ich dachte, das wären schon sehr viel mehr gewesen, aber das fand ich, muss man mal kurz überschlagen, wie viel das ist.
Es war wohl 2017 war es bei 250 Millionen, was zeigt, dass irgendwie einen sehr großen Sprung gab. Aber was da so ein bisschen dieser Punkt ist, wo ich denke, gab ja auch die Anfrage, ob wir wieder mal so ein bisschen Einsteigerthemen freundlicher sein können, dass wir nochmal auf dieses Transaktionsding eingehen, dass eine Transaktion ja A, sehr schwer zu messen ist. Also klar, sie findet irgendwie auf der
Die ist da auf der Blockchain.
Ja, aber nur die auf der Blockchain sind Blockchain, sind Transaktionen. Du kannst ja auch Transaktionen jenseits der Blockchain machen. Also,
ja, das sind halt offline. Keine Bitcoin-Transaktionen. Also, ja.
Das sind dann keine Blockchain-Transaktionen. Keine,
ja, würde ich nicht so nennen, aber ja. Okay.
Und dass eine Transaktion eben nicht eine Zahlung bedeutet. Das finde ich immer, ist immer noch.
Ja.
Also in der Regel schon.
Meistens schon, ja.
Aber es kann auch zwei sein oder drei oder.
Oder gar keine.
Ja, wenn man sich selber was schickt, ist das dann eine Zahlung?
Das ist doch keine Zahlung, ne. Aber eine Transaktion, meist, oft, ja, zum Beispiel. Oder man könnte ja auch einfach sagen, man will ja einfach, vielleicht, manchmal will man ja zum Beispiel sein Geld einfach säubern, nicht waschen, aber vielleicht doch, weiß ich nicht, sowas zum Beispiel, dann macht man manchmal auch Transaktionen und dabei bezahlt man ja niemanden, auch, aber man wirft sein Geld irgendwie mit dem Geld von anderen zusammen und dann kommt das irgendwie wieder raus und so, also Transaktionen können schon verschiedene Bedeutungen haben, das ist richtig, ja.
Deswegen fand ich auch eine andere Statistik, die ich gesehen hatte, sehr kritisch. Gab es irgendwie, wie hieß die? Nicht Market Cap von Bitcoin, sondern
Realized Cap, meinst du?
Nicht? Realized Cap.
Ja.
Hast du die komplett verstanden? Also ich habe nur einen Tweet gesehen, wieder sehr verkürzte Botschaft. Und da stand in der Erklärung drin, die fand ich aber besser als irgendwie den Artikel auf der Seite, die Beschreibung. Das geht darum, die Transaktion, die gemacht wurde, zu dem Preis, der zu dem Zeitpunkt Bitcoin hatte.
Genau.
Was aber ja hinfällig ist, wenn ich mir selber was von einer Wallet in die andere schicke, hat das ja mit dem Preis nichts zu tun.
Ja, das ist richtig. Also das ist natürlich nicht perfekt. Also das nimmt an, dass immer, wenn eine Bitcoin-Transaktion gemacht wird, dass dann tatsächlich auch ein Verkauf stattgefunden hat, also dass jemand dafür anderes Geld bezahlt hat sozusagen, was natürlich eine falsche Annahme ist, aber wahrscheinlich ist es für die meisten Transaktionen schon irgendwie so. Insbesondere deswegen, weil vermutlich die allermeisten Transaktionen mit Trading zu tun haben, also mit Börsen.
Müssten wir mal Chainalysis fragen.
Ja, ich glaube, das bestätigt auch Chainalysis. Also es ist, wobei die sagen natürlich, eigentlich sind fast alle nur Darknet, aber das wäre ja auch okay. Darknet-Transaktionen sind ja, werden ja auch, ist ja auch Güter gegen, oder es ist egal. Also es geht jedenfalls nur darum, sozusagen, man nimmt an, da wird tatsächlich Geld von einem, also Bitcoin von einem, einer Person zur anderen bewegt und dann guckt man sich einfach an, man bewertet diese Bitcoin, die jetzt verschickt worden sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie verschickt worden sind, das steht ja in der Blockchain, mit dem Kurs, der zu diesem Zeitpunkt aktuell war, in Dollar. Und so kriegst du halt einen etwas realistischeren Wert sozusagen von allen Bitcoin. Wenn du sagst, der Market Cap geht ja davon aus, man bewertet alle Bitcoins mit dem Kurs heute. Aber die Bitcoins von Satoshi zum Beispiel sind ja nie bewegt worden und insbesondere nie verkauft worden zu dem Kurs von heute. Deswegen ist es irgendwie sinnlos zu sagen, naja, alle Bitcoins sind jetzt 150 Millionen Milliarden Dollar wert, weil vielleicht die Hälfte davon wurden für einen Cent gekauft oder so. Oder gar nicht. Deswegen überschätzt das das irgendwie so ein bisschen. Und Realized Cap versucht halt, das da näher ranzukommen und sagt, naja, wir nehmen immer das sozusagen die letzte Bewegung für jeden Bitcoin, für jeden Coin und sagen, bewerten es zu diesem Zeitpunkt. Du hast recht, das ist natürlich auch fehleranfällig, weil du könntest ja zum Beispiel das nur in deiner eigenen Wallet bewegt haben. Und dann ist das sozusagen eine Fehlinformation. Dann wird das auch wie bei Market Cap allgemein wieder überbewertet wahrscheinlich, weil im Laufe der Zeit steigt ja Bitcoin eher. Aber nicht ganz so schlimm wie bei Market Cap, weil bei Market Cap, da bewertest du halt alles zum heutigen Zeitpunkt. Und Realized Cap ist irgendwie so ein bisschen realistischer. Und das Interessante ist halt, dass du, dass bei Realized Cap ist der Unterschied von Bitcoin zu anderen Coins, bei den meisten gibt es gar keine Realized Caps, aber weil es nicht so einfach ist, das zusammenzutragen, die Daten. Aber bei denen, wenn man das vergleicht, dann merkt man, dass Bitcoin, dass der Unterschied von Bitcoin zu anderen Coins, zu anderen Shitcoins, noch viel, viel größer ist als bei Market Cap, weil die halt meistens nie bewegt worden sind oder nie verkauft worden sind, diese ganzen, also zum Beispiel Bcash oder so, ja, das meiste davon ist einfach nie angefasst worden. Das wird einfach nicht benutzt für irgendwas. Deswegen ist der Realized Cap von Bcash unglaublich gering im Vergleich zu seinem Market Cap. Und der von Bitcoin ist relativ hoch im Vergleich zu seinem Market Cap. Also aber nicht ganz so hoch natürlich, aber relativ hoch. Theoretisch könnte auch höher sein, ja, wenn alles sozusagen beim letzten High bewegt worden wäre. Und dann könnte der Realized Cap größer sein als der Market Cap. Aber das ist, glaube ich, nie so gewesen.
Nee, deswegen ist diese Statistik nämlich aufgetaucht, weil wohl ein neuer Höchststand erreicht ist.
Ah, wie viel haben wir da jetzt? Es waren mal 100 Milliarden, glaube ich.
Irgendwie. Ja, die genaue Zahl. Wir können das verlinken. Kann man sich, ich glaube, Coinmetrics oder sowas, die haben das.
Das ist alles ganz schön unerwartet für mich. Ich hätte gedacht, der Abstand nach der Metrik zu den Shitcoins ist geringer.
Wieso das?
Weil die Änderung von ganz früher im Bitcoin-Preis bei einem Cent bis jetzt knapp 10.000 ist sehr groß und ich hätte gedacht, diese Bewegung ist bei den Shitcoins geringer. Und mich wundert, habe ich das jetzt richtig verstanden? Jetzt nach dieser Metrik liegen wir ungefähr bei 100 Milliarden und nach dem CoinMarketCap ungefähr bei 150 Milliarden.
Ich glaube ungefähr, ja.
Das verwundert mich auch. Da hätte ich den Unterschied größer gedacht.
Naja,
okay. Ich gucke nach.
Sehr lange Zeit in den letzten 11 Jahren war der Kurs sehr weit unten verglichen mit heute.
Ja, aber es wurden scheinbar doch die viele Bitcoins bewegt 2017 oder so.
Naja, gut, klar, wenn es pumpt, dann dreht alles durch. Ja, genau. Das stimmt schon.
103 Milliarden.
Genau, was ist der Market Cap im Moment? Irgendwie so 150 oder so, der Größenordnung, ne, würde ich sagen.
Warte. Ein Market Cap. 175
sogar, naja. Also, kannst du auch die irgendwas von anderen, von ETH oder sowas finden?
Gibt's also da ist jetzt Cap? Der Market Cap von Ethereum ist zurzeit 22 Milliarden.
Also und ungefähr.
Ich gucke gerade mal hier, ob bei Coinmetrics. Oh, warte mal, hier.
Ist das nur Achtel?
Die haben ja wirklich viel. Oh ne, ist nicht not available.
Not available. Ja, es gibt, glaube ich, also ich glaube für Ethereum gibt es das irgendwie, aber es ist nicht so leicht zu finden. Also es ist schon schwieriger.
Ja.
Ich glaube, ich.
Auf jeden Fall ist es. Oh, das ist ja von Bitcoin Cash.
Genau.
Ist es runter auf 5.
5
Milliarden, ja. Es war mal zwischenzeitlich bei.
Aber das 11. ist jetzt Realized oder?
Realized.
Realized. Und was ist der Market Cap von Bcash?
Einen Moment. Knapp 8.
Ah, nee, ist gar nicht so viel. Der Unterschied ist gar nicht so groß.
Nee. Bitcoin SV ist 5 und Realized, gibt es das überhaupt?
Das gibt es bestimmt nicht, oder?
Nee, hier sind schon irgendwelche komischen, doch hier, ganz hinten, hinter Ripple. 1,6.
Ah ja.
Ja, mich freut alles, womit wir von diesem elenden Market Cap wegkommen.
Ja, also das ist schon ein bisschen näher dran, ein bisschen realistischer, finde ich, ein bisschen irgendwie, also sagt irgendwie ein bisschen mehr aus. Es sagt sozusagen so,
was haben die Leute
denn bezahlt dafür, ja, für ihre Bitcoins mal irgendwann? Wahrscheinlich, genau. So ungefähr. Das versucht es alles, trifft es nicht genau, aber versucht es irgendwie.
Das ist näher dran, das denke ich auch.
Okay, Sehr schön. Wie sind wir denn da hingekommen jetzt schon wieder?
Gute Frage.
Von einem
über zu Twitter.
Es ging um Transaction. Das 500 Millionen Transactions haben wir jetzt irgendwie in Bitcoin gehabt oder so.
Themenhopping. Ja, genau. Und dass wir die hinterfragt haben, ob das viel oder wenig ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das viel oder wenig ist. Also es ist interessant, dass es so stark steigt. Aber wir wissen ja auch nicht, wie viele Transaktionen jetzt in Lightning noch dazukommen.
Das ist, kann man nicht wissen, ne.
Und wir wissen insbesondere nicht, wie viele Menschen da eigentlich mitspielen bei Bitcoin. Es gibt so ganz grobe Schätzungen. Ja. Naja, wenn es jetzt 1 Million wären insgesamt, dann...
Das sind schon paar mehr, glaube ich. Also auf jeden Fall über 50. Ich glaube, der letzte Report da von Cambridge, nicht Analytica, sondern Center for Finance irgendwie, der war so 35, 50 Millionen ist
der. Ja, dann rechnen wir mal 50 Millionen. 10 Transaktionen.
Jeder hat 10 Transaktionen gemacht. Das klingt erst nicht so viel.
Das ist verdammt wenig, wenn man bedenkt, wie viel dann noch CoinJoin und Börsen intern vermutlich, dann die ganzen Betting-Geschichten.
Aber das ist eben das Ding. Also wahrscheinlich gehen die meisten von diesen Transaktionen sind halt Börsen intern. Also die meisten Leute haben keine Bitcoins auf der Blockchain, sondern gehören nur bei irgendeiner Börse oder bei Coinbase oder bei irgendwas.
Dann kann man es auch so zählen und dann wäre es wieder
fair. Macht denn die Börse intern auf der Blockchain alle Transaktionen?
Eben nicht. Genau. Also die meisten Transaktionen werden wahrscheinlich nicht auf der Blockchain stattfinden.
Ach so, die kommen zusätzlich noch dazu.
In Coinbase drin oder in Kraken oder in Binance oder so oder irgendwas.
Das heißt aber auch, dass dieser Realized Market Cap ja auch dadurch verzerrt wird, dass wir die Transaktionen gar nicht sehen, die intern auf den Börsen stattfinden, wo tatsächlich gehandelt wird.
Ja.
Das größte Volumen ist.
Das ist dafür aber nicht so ein großes Problem, glaube ich, weil irgendwann diese Bitcoins tatsächlich wahrscheinlich zumindest zusammen aggregiert irgendwie doch mal bewegt werden auf der Chain. Wenn die jetzt in so einer Börse sind, dann vermutlich werden die schon irgendwie mal hin und her bewegt zwischen den Börsen oder so oder irgendwo verschoben. Also das sind halt Börsen, das sind also Coins, die auf Börsen liegen, typischerweise, glaube ich, sind wahrscheinlich welche, die auch relativ oft bewegt werden, also relativ und tatsächlich auch oft auf der Blockchain dann auch bewegt werden. Und deswegen wird es nah am aktuellen Preis sein, vermutlich, würde ich jetzt denken. Also ich glaube nicht, dass das so sehr verfälscht.
Oder wir sagen einfach, es ist kein Problem, weil es so schön in unser Weltbild passt. Oder das. Und hinterfragen das nicht weiter.
Das ist auch eine gute Idee.
Das ist doch immer ein schönes Totschlagargument.
Eigentlich, ich nehme alle Charts, solange Bitcoin ganz oben steht, mit viel Platz zum Zweiten.
Ja, das ist ja zum Glück auf allen Charts.
Siehst du?
Wo wir gerade noch über Lightning gesprochen haben, ist das eine Nachricht, dass Lightning Labs ein 10 Millionen Funding sich gesichert hat durch mehrere Investoren?
Das ist schon eine positive Nachricht irgendwie, ja.
Ich meine, die Summe ist jetzt nicht mega krass.
Das stimmt, die ist relativ klein, würde ich auch sagen, aber das ist irgendwie angemessen. Ich finde das ein sehr, das wäre halt was anderes. 2017 wären es halt irgendwie 100 gewesen. und das ist irgendwie, finde ich gut, weil das ist nicht übertrieben. Weil man muss sich überlegen, was machen die denn? Was ist denn das für eine Firma? Das ist ja keine Firma, die jetzt 1 Million Kundenbetreuer braucht oder so, sondern die haben halt ein paar Entwickler. So,
und jetzt ein Produkt. Sie haben jetzt ihr Lightning Loop.
Ja, aber das ist halt was sie auch an Firmen verkaufen. Die müssen jetzt nicht 1 Million von Kunden betreuen oder irgend sowas.
Ja.
Also das ist eine kleine Butze und die machen Software im Wesentlichen. Und es wäre völlig unangemessen, denen jetzt 100 Millionen zu geben. Weil wie sollen sie überhaupt so viele Entwickler einstellen, die das verbrauchen können? Das geht gar nicht. Also insofern ist das, glaube ich, eine ganz angemessene Größe. Das ist schon okay. Also mit von 10 Millionen kannst du schon eine ganze Weile gut entwickeln, glaube ich. Und viel mehr ist auch, glaube ich, einfach nicht nötig zu diesem Zeitpunkt. Also ich wüsste ja nicht, also auch irgendwie, das würde auch viel zu viel Erwartungen wecken. Also die Frage ist ja auch so, eine gute Frage ist ja bei Lightning Labs so, was erwarten denn die Investoren? Wie soll denn da wieder Geld rauskommen? Und die haben jetzt ein Produkt, okay, ob das jetzt so viel Geld bringt, wage ich zu bezweifeln. Diese Lightning Loop Server, mit dem du halt eben diese Submarine Swaps anbieten kannst. Also man kann mit Submarine Swaps wahrscheinlich irgendwie Geld verdienen, aber ob man als der Anbieter der Software, die das ermöglicht, wirklich Geld verdient, weiß ich nicht.
Also Submarine Swaps, können wir das nochmal kurz, ja. War das, dass ich sofort eingehende Liquidität habe auf meinem Lightning Channel irgendwie oder war das, ich kaufe mir Kapazität mit Bitcoin?
Die Idee ist, dass du Loop-In und Loop-Out machen kannst, also du kannst in einen Kanal kannst du dir, also du hast einen Kanal, du hast irgendwelche Kanäle im Lightning Network und du willst zum Beispiel Geld im Lightning Netzwerk haben, ja. Und weil deine Kanäle sind leer, sagen wir mal, und du möchtest jetzt mehr Geld haben, dann kannst du jemanden dafür bezahlen, dass er dir Lightning, in Lightning Geld schickt und du bezahlst ihn aber mit einer Bitcoin-Transaktion on-chain. Und das kannst du halt so machen, dass das trustless ist, also dass das atomar nur ist. Also sozusagen die Lightning-Transaktion funktioniert, die geht genau dann, wenn auch tatsächlich die On-Chain-Transaktion stattfindet oder und wenn sie nicht stattfindet, findet sie nicht statt. Also beides geht sozusagen, entweder geht beides oder nichts von beiden passiert. Und das geht auch in die andere Richtung. Also wenn das Problem sozusagen ist, du hast zu viel Geld in deinen ganzen Lightning-Channels und du möchtest aber, du bist zum Beispiel ein Merchant und möchtest, hast jetzt ganz viel Geld eingenommen und möchtest aber noch mehr Geld einnehmen und deine Kanäle sind aber schon voll. Dann kannst du dir sozusagen, kannst du jemanden das Geld schicken in Lightning und dafür eine Bitcoin-On-Chain-Transaktion kriegen, wo du wieder Bitcoins geschenkt kriegst. Und auch das kannst du eben automat machen. Und also das theoretisch ist das ein älteres Konzept. Das heißt eben Submarine Swaps und Lightning Labs haben halt diesen so eine Software geschrieben, so einen Server, der das halt ermöglicht. Also der das anbietet sozusagen als Service. Und jetzt könntest du natürlich irgendwie eine Firma betreiben, die solche Swaps gegen eine Gebühr anbietet. Und dann bräuchtest du halt eine Software, die das macht für dich und die kannst du jetzt wahrscheinlich kaufen oder mieten oder irgendwas von Lightning Labs. Und das ist deren Geschäftsmodell jetzt. Ob das jetzt so ein tolles Geschäftsmodell ist, weiß ich nicht.
Das erste.
Das ist schon
das erste.
Aber das wird doch irgendwann in den Clients landen, das Prinzip.
Genau, also es gibt Clients, die machen das. Also es gibt zum Beispiel, Eclair hat zum Beispiel in Phoenix ja auch sowas ähnliches. Also die machen auch solche Swaps ganz automatisch, wenn du die Phoenix Wallet benutzt und nehmen dafür 0,5% von der Betrag. Aber die benutzen, glaube ich, nicht, ich vermute nicht, dass die Lightning Labs Dings benutzen, weil die haben halt eigene Software. Also das ist jetzt auch nicht so ein großes Hexenwerk, glaube ich, so einen Server zu schreiben. Aber, also keine Ahnung, vielleicht ist, also ich weiß es nicht, aber ich vermute jetzt nicht, dass die Investoren erwarten, dass jetzt da die 10 Millionen ganz schnell wieder drin sind, weil sie da Lizenzen für diesen Server verkaufen. Aber
da wird es auch eher einen langfristigen Plan geben. Also die werden ja jetzt nicht anhand nur dieses einen Produkts irgendwie diese Entscheidung getroffen haben, sondern es wird ja schon einen strategischen Plan geben, was in den nächsten 2, 3, 5 Jahren mit
Lightning passiert. Da ist 10 Millionen wahrscheinlich ein Testballon. Mal gucken, ob die produktiv sind, die Leute, und dann.
Genau, und man kann ja auch, bei 10 Millionen ist halt auch so eine große Summe, ich glaube, für viele Leute ist das dann vielleicht auch so zu sagen, naja, okay, das muss ich jetzt nicht sofort rentieren, sondern wir nehmen das, sehen das eher als Infrastructure-Play, so wir möchten gerne, dass das Lightning-Netzwerk gefördert wird und wollen das voranbringen und mal gucken, was wir dann damit alles geschäftsmäßig anfangen können, wenn es sowas gäbe wie das Lightning-Netzwerk und das wirklich gut funktionieren würde. Und dann sind wir auf jeden Fall vorn dabei, weil wir haben die Experten, wir haben eine Firma mit Experten dafür und dann kann man damit immer irgendwie Geld machen vielleicht. So, das ist so, glaube ich, nehme ich an, so das Denken da rundherum. Und dazu, finde ich, passt so eine relativ geringe Summe schon ganz gut. Das wäre jetzt schlimm, wenn das irgendwie 100 Millionen wären, dann gibt es da halt ganz viel irgendwie institutionelles Geld, was irgendwie, wo irgendwelche VCs dann ganz schnell ihr Geld wiedersehen wollen und Druck ausüben und sagen,
muss,
naja,
skalieren, muss skalieren.
Business. Ja, also das fände ich eher gefährlich. Insofern finde ich, ist das eine schöne, angemessene Summe, glaube ich. Also das ist so.
Es ist gerade 1 Million mehr, als dass es ein bisschen mickrig aussieht. Gerade so zweistellig.
Assange heißen die ja. Assange, auch so eine ähnliche Größenordnung, so ein ähnliches Funding letztes Jahr irgendwann gekriegt hat. Ich bin nicht sicher.
Es könnte sein, ja. Ich ganz dunkel klingelt da irgendwie was im Hinterkopf.
Also ich glaube, die haben auch relativ, und für die ist das, glaube ich, da hatte ich das Gefühl, dass es relativ viel Geld ist, so die Größenordnung, weil das ist ja wirklich eine kleine Butze. Also die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Entwickler die haben, vielleicht 5. So, also da ist das dann schon. Lightning Labs dagegen haben ja schon immer aggressiv Leute angeworben. Also die haben eine Menge Entwickler schon. Das ist schon ein ziemlich großer Laden, glaube ich.
Aber du hast halt das Geld, um die Leute auch zu halten langfristig. Und das ist, glaube ich, also es ist ja wirklich ein sehr überschaubarer Talentpool, der da zur Verfügung steht. Bitcoin an sich und Lightning sowieso. Und ich glaube, vielleicht ist das auch diese strategische Entscheidung, in was zu investieren. Und die sind auf jeden Fall, ich meine, das macht den Laden wieder attraktiver für neue Entwickler. Und andere freuen sich aber auch, dass sie sagen, okay, es kommt endlich mal Geld hier rein, weil wir das in unserer Freizeit immer bisher entwickelt haben und müssen aber trotzdem Rechnung bezahlen und so.
Naja, Lightning war ja schon lange finanziert. Die haben ja schon mal 2,5 Millionen, glaube ich, gekriegt von.
Es gab ja kleine Investoren.
Und so. Ja. Genau, also die waren ja schon gefundet, aber halt aber kann auch gut sein, dass die 2,5 Millionen jetzt schon alle waren nach 2 Jahren oder so, weil die haben, wie gesagt, schon sehr aggressiv Leute angeworben, was auch richtig ist natürlich, weil das Talent ist ja schon der Bottleneck. Also es ist sehr schwer, gute Entwickler zu finden im Bitcoin-Space natürlich. Und insofern, wenn du die hast, willst du die natürlich auch halten. Ne? Mhm.
Also wer den Hohnstacks unterstützen will, wir geben uns auch mit mickrigen einstelligen Millionenbeträgen.
Du vielleicht.
Also in der ersten Runde.
Der Seed-Round, weil das war ja schon, genau, das war ja jetzt Series A, aber die hatten natürlich auch schon vorher eine Seed-Round. Also wir würden erst mal mit der Seed-Round anfangen dann.
Ja, ihr könnt uns auch Milliarden schicken in Satoshi gerne. Oder Billionen Millisatoshi, das sind so schöne große Zahlen. Einfach, oder die größte Zahl. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über die größte, es ist nicht die größte Zahl. Aber es gibt eine sehr große Zahl, ich weiß nicht mehr, Ganderzahl, Günterzahl oder irgendwas mit G. Und die ist so groß.
Nicht Google?
Nee.
Danach heißt Google übrigens, glaube ich. Glaub, heißt Google.
Das war das 100 hoch 100 oder so?
Nee, es ist immer völlig crazy. Das kann man so einfach nicht ausdrücken. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es ist irgendwie.
Also es gibt so eine Zahl und die kann man nicht mal aufschreiben, weil die so groß ist. Und es war so die Aussage, wenn man alle Atome des Universums mit multipliziert mit der Anzahl der Sekunden des Universums, ist man noch weit entfernt.
Ja.
Und es gibt so eine eigene Schreibweise dafür.
Es gibt ganz viele Schreibweisen
mit
Pfeilen, genau,
mit Pfeilen nach oben. Und das Tolle bei der Zahl ist aber, man weiß, sie endet auf einer 7.
Das ist gut.
So, ein bisschen Wissen eingestreut. Was ich noch sagen wollte beim Thema Lightning, dadurch, dass ich jetzt 2 Monate raus war, so ein bisschen, bin ich zurückgekommen tatsächlich und habe zum ersten Mal dieses Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr so auf dem aktuellen Stand bin und habe tatsächlich auch dieses Gefühl gehabt, dass ich, wie schwer das ist, wieder reinzukommen in Bitcoin und alles. Zum Beispiel, ich habe mein Handy aufgemacht und habe gesagt, ey, welche Wallets habe ich denn da denn drauf? Sind die überhaupt noch zeitgemäß? Muss ich diese Kanäle, wo habe ich Kanäle, was ist da wo drin? So, also wie schnell man diesen Überblick verliert. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil Stefan, gib mir mal einen Tipp, was brauche ich denn jetzt für eine Wallet auf dem Smartphone, um gerade up-to-date zu sein?
Ja,
also
hat sich geändert.
Diese Phoenix-Wallet.
Phoenix brauchst du, ja.
Noch eine andere oder ist es das?
Naja, es kommt drauf an, was du machen willst. Also,
ist Blue Wallet noch ein Ding?
Na, Blue ist halt Custodial.
Ja, also, das wissen wir, aber es funktioniert.
Aber es gibt keinen Grund dafür, das zu nutzen. Also wenn du was sehr Einfaches nehmen willst, nimm Phoenix. Und wenn du gerne die Kontrolle über deine allen ganzen Kanäle haben willst, dann nimm halt diese BLW-Wallet, Bitcoin Lightning Wallet.
Ist das die blaue mit so einem Blitz?
Genau, die.
Ist die jetzt cool? Die war doch auch mal irgendwie.
Die ist halt schon lang, das ist das, was die Leute halt lang benutzen. Das funktioniert einfach. Also die ist halt nicht so. Das ist nicht so ein krasses Community-Projekt. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen ein Entwickler, der das macht. Aber und die ist halt auch nicht so schick und fancy und so. Und das ist, glaube ich, aber ein Fork von Eclair. Und die funktioniert aber einfach seit vielen Monaten oder Jahren inzwischen schon. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute benutzen. Also aber immer mehr so Leute, die es schon verstehen, wie Lightning funktioniert und so. Also wenn du jemanden, einem Newbie das gibst, würde ich das nicht anbieten, sozusagen, weil da musst du halt wissen, das Konzept von Kanälen und so, und das siehst du da alles. Und bei Phoenix ist es abstrahiert von all diesen Dingen. Da gibt es einfach nur, du hast so und so viel Geld, du kannst damit in Lightning bezahlen, du kannst damit Bitcoin bezahlen, du kannst jeglichen QR-Code einfach lesen und einfach bezahlen und du kannst alles empfangen. Und wenn das halt sozusagen die falsche, also es macht halt alle Funds automatisch in Lightning, in Kanälen, die du hast, und macht diese Kanäle auch automatisch auf zu dir. Und wenn du halt aber keine wirkliche Lightning-Zahlung, also wenn du eine Lightning-Zahlung kriegst, du hast aber keinen Kanal, wo das reinpasst zum Beispiel, oder wenn du eine Bitcoin-Zahlung kriegst, dann macht es automatisch einen Swap oder es macht automatisch einen Kanal zu dir auf oder es macht automatisch einen Swap und dafür musst du natürlich Gebühren bezahlen. Also bezahlst du halt 0,5% typischerweise. Aber dafür kriegst du halt dann, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Lightning-Zahlung das erste Mal kriegst, dann kannst du die einfach kriegen. Du kannst die sofort empfangen und durch Magic machen die zu dir einen Kanal auf, mit ungefähr dem doppelten Betrag, den du empfängst. Und du bezahlst dafür aber irgendwie 0,5% von dem, was du empfängst, als Gebühr sozusagen. Und das geht aber alles hinter den Kulissen und das ist einfach Magic. So. Und
immer noch billiger als 1,75, was meine Kreditkarte jetzt immer von mir haben wollte auf Reisen.
Ja, also ich denke, für kleine Beträge ist das schon okay. Also
und der Kanal ist gleich ausgeglichen. Also halbe-halbe.
Genau, der ist eben gleich halbe-halbe. Also du kannst damit auch, das heißt dann, da kannst dann auch erwarten, dass du, wenn du nochmal so ungefähr so viel kriegst, dann müsstest du nächstes Mal nicht mehr dafür bezahlen sozusagen. Also es ist irgendwie sehr nett gemacht. Das funktioniert, also es hat natürlich auch alles, ist natürlich alles noch so Beta und manchmal funktionieren Dinge nicht und so, aber Aber es ist, man kann zumindest sehen, so man kann sich vorstellen, das könnte auch jemand benutzen, der ja keine Ahnung davon hat. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich ein gutes, tolles Achievement, finde ich. Also das hätte ich gar nicht gedacht, so, dass das so schnell geht, dass man diese Komplexität so gut verstecken kann. Und gleichzeitig noch ein Geschäftsmodell damit hat. Das ist ja auch das Coole. Also die haben ja dadurch, dass du natürlich über diesen ganzen Swaps mit ihnen machst, verdient ihr natürlich Geld daran. Aber ich finde das gerechtfertigt, ich finde das völlig in Ordnung. Und die sagen dir auch vorher, möchtest du das annehmen? Das kostet dich jetzt 0,5% oder so. Und sagen dir, was es kostet. Und finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Also finde ich, das ist eine gute Wahl, so im Moment.
Und ich glaube, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und schon so eine langsam so eine Überleitung zu unserem Hauptthema nach knackigen 40 Minuten Geplänkel
vorneweg. Vielleicht kommt jemand mit einem Plakat noch 5 Minuten.
Also noch mal kurz zur Erwähnung, Bitcoin Lightning Wallet,
Bitcoin Lightning Wallet,
BLW und BLW. Phoenix.
Das ist, glaube ich, jetzt wirklich BLW, also zumindest.
Ja, das hat sich geändert. Also Februar 2020.
Aber das ist beides Android. Das gibt, glaube ich, beides nur auf Android. Aber es gibt, glaube ich, immer noch keine richtig tollen iOS Wallets, die man empfehlen
aber
kann.
Aber zumindest ist nicht Zap auf iOS?
Zap gibt's auf iOS, genau. Aber Zap braucht ja einen Node. LND-Node irgendwo. Also okay. Ich weiß nicht, ob das das auch mit Node auf dem Handy gibt. Ja, keine Ahnung.
Es gibt bestimmt irgendwas, aber ich kenne mich damit nicht aus. Es gibt mittlerweile gute Wallets. Und Zap ist halt auch noch so ein Punkt. Die haben ja dieses Strike veröffentlicht, wo ich ehrlich gesagt, ich habe mir das Video angeguckt und ein paar Sachen durchgelesen, aber ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, sie wollten es nicht erklären. So richtig. Aber das Prinzip ist, du kannst jetzt einfach jede Lightning- und Bitcoin-Rechnung bezahlen, einfach nur mit deiner Geldkarte. Du brauchst nicht mal ein Bankkonto oder sowas.
Du brauchst nicht mal Geld.
Aber es ist alles versteckt.
Ja, also erstmal fand ich ein bisschen fies, dass sie das Strike nennen, weil ich glaube, Assange Service heißt auch Strike schon, den gibt es schon seit 3 Jahren oder so. Aber den benutzt, glaube ich, keiner. Insofern ist es nicht so schlimm.
Okay.
Das ist wahrscheinlich extra nah an Stripe.
Ja, und es ist natürlich, die Auswahl von Begriffen, die mit Lightning zu tun haben, ist auch ein bisschen gering.
mit Blitzen.
Alles heißt irgendwie Bolt und Strike und irgendwas, aber.
Flash und Thunder und fehlt noch.
Genau. Ja, und, nee, ja, genau, wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber die Idee ist, glaube ich, du verlinkst das mit deiner EC-Karte sozusagen, oder also, wobei das bestimmt natürlich nur in den USA geht und so, aber, und dann hältst du sozusagen bei denen einen bestimmten Betrag, also ich glaube, du kannst da irgendwie Geld drauf tun, so, was weiß ich, $20 oder so, was du willst, und es wird quasi immer in Dollar gerechnet und in Dollar gehalten, und jetzt kannst du damit aber Lightning Rechnungen bezahlen in Bitcoin, und es wird in dem Moment, wo du bezahlst, umgerechnet und wird halt von deinen Dollars abgezogen sozusagen. Und die Idee davon ist, warum machen die das? Die machen das deswegen so, weil die sonst tierisch Probleme mit Taxes und all sowas hätten. Und so hast du halt immer Dollar. Und weder du noch die machen irgendwelche Gewinne oder Verluste mit Bitcoin, wo sie nachher irgendwelche Steuern drauf zahlen müssen.
Weil die Volatilität nicht stattfindet, weil es wirklich nur
genau. Du kannst damit einfach nur bezahlen, sozusagen. Ja. Das ist natürlich, ist schon irgendwie nett. Also das ist schon, es ist so ein bisschen, finde ich, so eine, wie sagt man, Rube Goldberg-Maschine, ne? Das ist so, ich will irgendwie bezahlen und dann muss ich da erstmal das Geld in Dollar halten und dann bezahle ich damit irgendwas in Lightning, in Bitcoin. Das klingt total kompliziert irgendwie und die Leute sind alle total ekstatisch.
Warum zum Teufel sollte man das machen?
Ja, das weiß ich auch nicht so richtig.
Doch, es gibt schon einen richtigen Use Case, weil die Familie von Jack Mullers, ist das ja. Die betreibt so ein Cannabis-Unternehmen in Colorado oder sowas.
Ach so, echt krass.
Ja, ich weiß nicht, ob der Onkel oder sowas. Und,
ja, genau.
Und die haben halt extreme Probleme mit einem Bankkonto, weil die Banken entweder geben die denen kein Konto oder die haben halt bis zu 15% irgendwie Gebühren oder sowas, was sie nehmen. Und das ist halt tatsächlich, und das ist auch das Wichtige, es ist aus einem echten Bedürfnis herausgebaut, dass du sagen kannst, als Unternehmer empfängst du halt Bitcoin oder Lightning, aber derjenige, der dich bezahlen will, der muss nicht extra irgendwo ein Konto eröffnen, sich verifizieren, irgendwie mit Bitcoin was zu tun haben, sondern der…
Naja, er muss halt ein Konto er muss halt irgendwie sein Konto verbinden mit dieser…
ja, aber du musst nicht zu einer Börse gehen. Es ist noch nicht perfekt, aber es versteckt halt wirklich diesen ganzen Hassel, irgendwie erstmal an Bitcoin zu kommen am Anfang. Ja. Und die dann irgendwie aufbewahren, weil du gibst ja nicht alle aus und du machst ja, keine Ahnung, dann steigen die im Wert. Also das ist alles außen vor, sondern du machst wirklich nur diese Zahlung damit. Weil die Idee ist ja uralt, dass man sagt, so Bitcoin, Volatilität gleichst du aus, indem es tatsächlich, du hast irgendwie dein Konto, was in Euro geführt wird und dann nur für die Transaktion um die Welt wird das in Bitcoin umgewandelt. Genau, das
ist im Prinzip wie diese ganzen Bitcoin-Dingskarten. Es gibt ja ganz viel so Bitcoin, wobei da hast du das Geld dann meistens, also es gibt auch verschiedene Modelle, wo du das in Bitcoin oder in Dollar hältst oder so, wie Bitcoin-Kreditkarten oder sowas oder Bitcoin-Debitkarten, gibt es ja auch eine ganze Menge. Also so ein bisschen so ähnlich ist das. Wird man sehen müssen, ob das Leute tatsächlich benutzen. Also naja, also es ist, genau, es bietet halt die Möglichkeit für Leute, die keine Bitcoins haben sozusagen, aber ein Bankkonto, Dinge, Leute zu bezahlen, die nur Bitcoins empfangen können. Ob es da wirklich einen großen Markt für gibt, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ganz spannend.
Also, ich glaube, dieses Cannabis-Business in den USA ist schon nicht zu unterschätzen. Also zumindest kann sich da eine Nische rausbilden, ob sich das jetzt überall durchsetzen wird.
Ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues und kommen wir wieder zu diesem Payments-Ding zurück. So, weil Leute immer sagen, ah, Bitcoin, niemand bezahlt irgendwas mit Bitcoin. Ja, hier kann man was bezahlen mit Bitcoin.
Oh, ein neues gibt es hier auch noch ganz lokal. Leipzig hat jetzt den ersten Bitcoin-Automaten.
Kennst
du den schon?
Wo ist er? Wo?
Der ist auf der Kali.
Ah ja, stimmt, habe ich gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich war auch noch nicht da.
Wer hat den da aufgestellt?
Irgendwie still und heimlich ist der da aufgetaucht.
Krass.
Das machen wir auschecken.
Weißt du von wem?
Ist Exkursion! Das
Exkursion, genau. Hab aber auch gehört, der hat wohl richtig gepfeffert. Ach, Gebühren, irgendwie so 15% oder sowas habe ich gehört. Das
ist richtig crazy, ja. Oh.
Okay.
Aber was macht man nicht alles?
Aber was ich wollte noch zurückkommen auf das Thema. Was halt interessant ist bei dieser Phoenix Wallet und bei dem, was Sepp jetzt anbietet mit Strike, ist diese Tendenz, die mich auch zu meiner Eingangsthese ein bisschen veranlasst hat, dass 2020 ein gutes Jahr für Bitcoin wird, dass so tatsächlich diese Orientierung hin auf die Nutzerfreundlichkeit langsam Gestalt annimmt. Und ich hatte neulich auch einen Podcast gehört mit zwei von Square Crypto.
Ah, ja.
Also diese Firma oder der Teil der Firma, die auch Jack Dorsey, dem Chef von Twitter, gehört, wo er auch CEO ist, die sich eben auch konzentrieren auf Lightning-Zahlungen und auf Bitcoin-only. Und die auch gesagt haben, es ist so wichtig, den Leuten diesen ganzen Hassel abzunehmen mit irgendwie, was ist Bitcoin und wie komme ich daran und sowas. Es muss super intuitiv sein, es muss alles im Hintergrund laufen, die Technologie. Du musst nicht verstehen, was unter der Haube ist. Und die basteln ja auch an so einem Software-Development-Kit, was sie irgendwie zur Verfügung stellen wollen, um diese ganze Entwicklung noch weiterzubringen. Und ich finde halt diese Einstellung und diese klaren Statements in diese Richtung so wichtig, dass man sagt, okay, wir haben wirklich einen Punkt gefunden, der könnte diese Brücke bauen, dass die Leute das benutzen wollen. Ich meine, Use Cases gibt es ohne Ende da draußen, aber es ist noch super schwer für die Leute auf Bitcoin aufmerksam zu werden oder selbst wenn sie es wollen. Und da sind wir so ein bisschen bei meiner These vom letzten Mal, dass ich gesagt habe, Bitcoin hat so eine schlechte Wirkung nach außen. Also es geht nicht nur darum, das wollte ich noch mal ein bisschen klarstellen, dass wir sagen, wir müssen als Bitcoin-Community nach außen gehen und immer erzählen, was Bitcoin ist und wie toll das ist, sondern ich fand es im letzten Jahr, wenig Fortschritte gab es in die Richtung, selbst die Leute, die sich für Bitcoin interessieren, dass es denen immer noch super schwer fällt, Informationen zu finden, gute, oder das zugänglich zu machen, die selbst aktiv suchen wollen. Ich glaube einfach diese, wie nennt man das, die Bounce Rate im Internet, also die Absprungrate der Leute, die sagen, ich will mich jetzt mit Bitcoin beschäftigen und interessiere mich dafür, und dann prallen sie auf diese Community und diese Informationsflut und diese Toxizität in der Community und allem und Memes und sind total überfordert und prallen da wieder zurück. Und da hatte ich nämlich auch ein sehr bezeichnendes Beispiel gefunden. Anderer Journalist, Richard Gutjahr, sagt euch das was?
Ja.
Hat jetzt, ist auch im Digitalen sehr kompetent, ist im Netz sehr, sehr aktiv, hat da auch mit, der war, was ihn so ein bisschen ausgezeichnet hat, er war bei diesen Anschlägen zufällig dabei, sowohl in Nizza als auch in München, als es da diese, in Nizza ist glaube ich so ein Auto in eine Menschenmenge und in München gab es glaube ich eine Schießerei und er war zufällig da und hat beides gefilmt und dann gab es Verschwörungstheorien von Rechten im Netz gegen ihn und die haben wohl ewig recherchiert und rausgefunden, dass irgendwie auch seine Frau ist, glaube ich, Jüdin oder jüdischer Herkunft und haben ihn angefeindet und richtig. Und der wurde auch, naja, alleingelassen vom Bayerischen Rundfunk, hat deswegen jetzt gekündigt. Auf jeden Fall ist er sehr einflussreich, sehr profiliert. Und der hat halt einen Tweet veröffentlicht. Da stand einfach nur drin, verstörende ICE-Zugfahrt von Berlin nach München. Mein Nachbar surft seit einer Stunde auf 4chan, liked übelste antisemitische Hetzbilder auf Twitter, checkt zwischendurch immer mal wieder den Wert seines Bitcoin-Wallets. Im Hintergrund läuft ein Riefenstahl-Film. So, und das... Das ist natürlich krass, aber was dieser, und der hat richtig viele, ich weiß, ich kann gleich mal gucken, wie viele Follower, aber dieses Bild, 144.000.
Wow.
Und dieses Bild, das dadurch entsteht, ist einfach klar, da ist ein Typ, der ist irgendwie geistig gestört, aber Bitcoin wird einfach mit so rein verordnet in diese Abfolge von rechter Ideologie. Und das meine ich mit diesem Image, was Bitcoin hat, wo wir vielleicht uns doch drum kümmern sollten, auch wenn Bitcoin jetzt noch nicht fertig ist oder und die Message noch nicht fertig ist, aber das ist halt, das prägt halt die Leute, dass in diesem Kontext Bitcoin genannt wird, obwohl es ja eigentlich nicht ideologisch ist und wir auch diese Folge darüber hatten, Bitcoin als Tool von Rechten, was das eigentlich für eine streitbare These ist. Und das prägt halt ganz krass die öffentliche Meinung. Ich glaube einfach, er hat noch, sich noch nicht ausreichend mit Bitcoin beschäftigt, sondern hat auch so ein Bild davon und da passt das irgendwie jetzt rein in diese Gruppe. Und das finde ich halt kritisch und da denke ich, da muss man vielleicht doch aktiv werden und sagen, wir müssen das Positive an Bitcoin vielleicht ein bisschen nach außen tragen oder einfach nur transparenter kommunizieren, warum wir das eigentlich machen, warum wir uns dafür interessieren und was wir eigentlich machen, auch wenn das noch nicht fertig ist, aber vielleicht auch eine Vision.
Ich meine, darum machen wir das ja hier, oder? Also das ist ja eins der Dinge, die wir hier tun.
Aber
also,
offensichtlich hört uns Richard Gut ja nicht. Ja,
scheinbar nicht. Muss man ihm vielleicht mal empfehlen, ja. Aber ja, vielleicht sind wir auch, wir sind natürlich vielleicht auch zu inside-mäßig schon, dass man uns gar nicht hören kann, wenn man, wenn man da nicht schon drinsteckt sozusagen in der Szene. Das ist vielleicht auch so ein Problem.
Also den Gedanken finde ich schon ganz gut. Man müsste mal untersuchen, was hält so den Durchschnittsmenschen davon ab, bei Bitcoin mitzuspielen. Ist es die technische Hürde? Ist das fehlender Anwendungsfall?
Ist es Energie, die Energiebilanz oder die
oder einfach das Image?
Das Image, ist es.
Ist es der Aufwand?
Ist es der Aufwand?
Ich hatte tatsächlich jetzt die Tage eine Anfrage von einer alten Schulfreundin, die gesagt hat, so, mir wurde geraten, mich mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich da starten soll? Und dann dachte ich auch so, puh, also klar, ich könnte den Podcast empfehlen, aber wir sind jetzt bei Folge 48, manche davon sind hochtechnisch, für Einsteiger nicht immer geeignet. Ich kann sagen, guck auf meinen Blog, aber da sind, weiß ich nicht, 800 Beiträge und die für Einsteiger sind wahrscheinlich die ältesten. Naja. Was ich gefunden habe, was ich jetzt empfohlen habe als eine Quelle, obwohl ich es noch nicht zu Ende gelesen habe, ist die deutsche Übersetzung von Grocking Bitcoin.
Oh ja, genau, das ist toll. Das ist auch rausgekommen, einfach so online, free.
Ja.
Wie heißt der das geschrieben hat, der das übersetzt hat?
Ich hab's noch.
Hatte ich auch vorher noch nie gehört, glaube ich. Volker irgendwas.
Es ist aus dem, ist das Schwedisch? Grocking?
Nö, das ist Englisch.
Echt?
Ja, das ist der, also ich glaube, der ist glaube ich Schwede, der Kalle Alm, heißt der, ist das Kalle Alm?
Warte, ich guck kurz nach. Bitcoin, also guckt unter bitcoinbegreifen.de, glaube ich.
Bitcoinbegreifen.de, genau. Freies Buch, also frei übersetzt auf Deutsch. Der hat das halt, ich glaube, Manning ist der Verlag oder so. Und die
Kalle
haben halt,
Rosenbaum?
Ach, Kalle Rosenbaum.
Kalle Rosenbaum und übersetzt durch Volker Herminghaus in eigener Leistung und sowas.
Das ist ziemlich cool, weil alles das halt frei. Freie Lizenz ist, hat das ganze Buch so. Und ich glaube, der Kalle Rosenbaum ist auf jeden Fall jemand, der macht viele gute Sachen so in Dev-Kreisen. Also, cooler Typ, glaube ich. Also ich habe das Buch nicht gelesen, also ich habe ein Stück daraus mal gelesen. Ich denke, es ist wahrscheinlich vergleichbar mit Mastering Bitcoin oder so. Also es ist so ein technisch erklärtes Buch, aber relativ von Grund auf sozusagen.
Ich glaube, es gibt auch Punkte, die sich so, wie kann ich Bitcoin kaufen und sowas. Ah, ja, also okay. Es ist nicht nur so technisch. Warte mal kurz, Bitcoin-Ansatz. Wofür wird Bitcoin benutzt? Einkaufen, Spekulationen sind so Themen.
Okay.
Also ich glaube, es ist ein bisschen zugänglicher als Bitcoin.
Mastering Bitcoin,
weil es nicht so technisch ist. Und vielleicht ist das eine ganz gute Ressource, die man den Leuten mal, auf die man sie verweisen kann. Also ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende lesen.
Das ist vielleicht noch eine gute Idee.
Wie lange liest man daran?
Ich glaube, das ist ziemlich lang.
Es hat schon einige Kapitel. 231 Seiten hat das PDF. Es ist ein echtes Buch.
Naja, ob man da Leute erreicht. Ich habe gehört, Krypto ist ganz interessant. Was soll ich denn machen?
Ja, du kannst halt, das Inhaltsverzeichnis ist wirklich ganz gut. Das ist so wirklich Einführung in Bitcoin kannst du lesen als Kapitel und dann kannst du halt das mit, Hash-Funktionen kannst du überspringen, wenn du willst. Musst du nicht. Dann kannst du nochmal Adressen, Wallets.
Ja, ich glaube, das alles schon recht technisch. Also das ist, glaube ich, schon ein recht technisches. Es gibt halt so, diesen absoluten nicht technischen Approach, den so Little Bitcoin Book oder so hat, die halt versuchen nur sozusagen die Idee dahinter zu erklären. Oder das ist aber, da kommt dann wieder aus einer sehr ideologisch-libertären Richtung, wo ich die auch wieder problematisch finde. Also deswegen ist die richtig perfekte Ressource, so für die man Anfängern so in die Hand drücken kann, habe ich auch nicht. Also ich empfehle Leuten tatsächlich oft das Buch von Christoph Bergmann. Ich sage ihnen halt, das letzte Kapitel sollen sie einfach nicht lesen, weil es halt Schrott ist, aber der Rest von dem Buch, den finde ich ganz gut geschrieben und spannend und erklärt so.
Es ist wirklich gut geschrieben, ja, und erzählt die Geschichte halt wirklich.
Genau, also als Deutsches würde ich sagen, es ist vielleicht doch die beste deutsche Ressource, die wir haben, wenn man das letzte Kapitel weglässt, weil es einfach nur scheiße ist. Aber
ich glaube auch, ich merke jetzt, es wird echt schwierig, wenn man aus dem Ausland Lektüre einfach nur übersetzt. Das kommt irgendwie, das ist schon regional unterschiedlich. Man erreicht hier mit libertären Grundsatzbüchern halt nicht die Menschen wie in den USA.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob man in den USA damit alle Leute erreicht. Das glaube ich irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist schon auch sowas. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Lücke. Ganz einfache Bitcoin-Primer zu machen, in welcher Sprache auch immer, die nicht voraussetzen, dass der Markt alles regelt.
Ja, oder du musst halt antizipieren, wer dein Leser ist und was sie davon erwarten. Und wenn du so jemanden hast, der hat Familie, der hat irgendwie mal gehört, er muss sich darum kümmern und setzt sich abends hin und hat eine halbe Stunde Zeit, den interessiert natürlich als erstes, wie kann ich das kaufen irgendwie? Sicher, wie komme ich da erstmal? Und dann
und das ist dann wieder dann eher so anfängt, die Schiene von so Leuten wie heißt er, Dr. Julian Horst? Oder so. Das ist die werden halt von solchen Leuten eingefangen, ne? Und denen wird dann halt ein Scheiß verkauft. So.
Naja, das ist die Frage, die zuerst haben. Wie kaufe ich das und wie werde ich reich? Aber das ist nicht die Frage, die man denen zuerst beantworten sollte.
Weil damit liegen die halt. Ja, hin. Aber das ist eben, da musst du die Gratwanderung finden, dass du sagst, so, ich befriedige erstmal dein Interessenbedürfnis, aber ich catch dich gleich und zieh dich erstmal in die richtige Richtung, dass du sagst, vielleicht kann ich dein Interesse noch für die wahre Intention irgendwie wecken dafür. I came for the money, I stayed for the, keine Ahnung.
For the privacy.
Oder privacy, ja.
Ja, da sind wir glaube ich jetzt mittendrin in dieser Diskussion, die wir eigentlich geführt haben, weil, wie du das gesagt hast gerade, Manuel, das ist halt so ein bisschen das, wo unsere Seite vom letzten Mal, also und auch die so von Jörg oder so, sagt so, Mass Adoption My Ass, ne, dass man sagt so, naja, eigentlich geht's ja hier um was und es ist mir eigentlich egal, ob die ganzen Leute alle reich werden und Bitcoin kaufen. Ich will ja eigentlich, dass Bitcoin das tut, was wir davon haben wollen, dass man damit tatsächlich bezahlen kann, anonym und möglichst und dass wir unveränderliches Geld haben und so, und wir wissen ja noch gar nicht, ob das richtig funktioniert, und das ist so ein bisschen der technische Aspekt oder der technische Ansatz, dass man sagt so, naja, wir wollen ja erstmal, dass es für uns funktioniert, und vorher können wir gar nicht sagen, ob wir das irgendjemand anders empfehlen wollten. und du kommst eher von der Richtung, Friedemann, dass du sagst, naja, aber die ganze Welt muss es doch benutzen, sonst hat es ja keinen Sinn. Da irgendwie,
nee, ist beides eher, ein bisschen eher extrem, das, ja. Dass die andere, das ist schon, dass wir nicht sagen können, wenn es fertig ist, treten wir nach außen und kommunizieren, sondern dass die Leute schon sich ihr Bild machen von Bitcoin, und wenn wir das nicht, wenn wir darauf nicht eingehen und das auffangen in gewisser Weise, dann können sich da Muster und Bilder oder Memes oder Eindrücke verfestigen, die sich später nicht mehr ändern lassen. Und dann bist du erstmal, wenn du erstmal in der Schmuddelecke bist, kommst du da ganz schnell schwer wieder raus.
Ja,
das ist ein bisschen die These.
Das ist ein bisschen,
Naja, und wir sind jetzt eben schon im 12. Jahr, nach 11 Jahren. Also so ein bisschen ungeduldig kann man da auch schon mal werden. Das sollte jetzt mal auch so langsam mal abgehen.
Ja.
Und deswegen glaube ich aber, und da muss man tatsächlich auch nochmal darauf zurückkommen. In der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen darüber gestritten, und ich glaube, der Kern unseres Streitpunkts war, ich habe gesagt, wir müssen die Technik ausklammern, und dann ist mein Fazit negativ und dann so, kann man das überhaupt? Und das ist aber dieser Punkt, da sind wir genau in diese Falle gerannt, eigentlich argumentativ, die wir selber auch immer wieder feststellen, dass man Bitcoin nicht bewerten kann aus einer Perspektive, sondern es ist so ein schillerndes, facettenreiches Phänomen, und immer ein so ein Prädikat aufstellen wollen, gut, schlecht, böse, nicht böse, rechts, links, geht halt nicht. Und ich muss ehrlich sagen, und da gebe ich euch total recht, auch das, was ich jetzt so in den letzten Wochen gesehen habe, ist, technologisch hat sich unter der Haube bei Bitcoin 2019 ganz viel entwickelt, Und ich gucke eben so positiv auf 2020, weil wir eben sehen, dass das jetzt, glaube ich, so die Früchte trägt in diesem Jahr. Zum Beispiel mit diesen BIPs, die jetzt eingereicht wurden für Schnorr und Taproot und was, TypeScript oder sowas?
Ja, TypeScript
heißt es. An denen ja was 2 Jahre gearbeitet wurde oder sowas.
Ungefähr, vielleicht 1,5, irgendwie so, ja.
Über die wir super viel gesprochen haben, die aber einfach nicht sichtbar waren letztes Jahr. Aber es wurde genau das, was du gesagt hast. Der Kurs ist niedrig, wir können uns darauf konzentrieren, das zu machen. Und es ist halt tatsächlich so. Wenn die jetzt umgesetzt werden, könnte das ganz viel für Bitcoin bedeuten, privatsphäremäßig, einfach positives Image auch, vielleicht in dem Aspekt, dass man wieder sagen kann, guck mal hier, das ist, also es hieß ja, glaube ich, in der Beschreibung, das ist die größten Updates. Also es sind ja Softforks, wenn sie umgesetzt werden, richtig?
Ja.
Und es ist die größte technische Weiterentwicklung von Bitcoin in den letzten 4 oder 5 Jahren. Secret.
Also das ist ein Riesending, aber es ist auch was an der User Experience für Bitcoin erstmal direkt jetzt erstmal gar nichts ändert oder so. Also das ist jetzt nicht so was, was du direkt so fühlst. Das ist auch was selbst wenn es, also erstmal ist es ja jetzt nur, es hat jetzt eine BIP-Nummer, ja. Also das heißt noch lange nicht, dass der Softfork jemals kommt, ja. Also
ist ein Proposal.
Wir können hoffen, dass er irgendwann kommt. Wir könnten natürlich noch, besser wäre es, wenn es noch dieses Jahr kommt, ja. Das wäre natürlich toll. Ich wäre dafür, ja. Aber das heißt nicht, dass das dieses Jahr passiert. Und selbst wenn das dieses Jahr passiert, wie bei Segwit, als das passiert ist, heißt das nicht, dass du das als Enduser überhaupt bemerkst. Also da muss es irgendwie
Wallets dafür geben. Aber dafür haben wir doch Phoenix und die schon an dieser Front arbeiten, das so ein bisschen zu machen. Aber
genau.
Ich finde das halt auch als Argumentation ganz wichtig. Wenn ich werde in ein paar Wochen, ist wieder so ein Demystify-Blockchain-Event, wo ich einen Vortrag halte. Und da ist es halt, wenn man da hingehen kann und sagen, guckt euch Bitcoin an, das wird weiterentwickelt. Und diese These von Bitcoin ist jetzt 12 Jahre alt und ist veraltete Technologie. Und guck mal hier, eine neue Blockchain, schneller, sicherer, dezentralisierter, alles, bla bla bla. Und wenn du dann aber sagen kannst, ich habe hier ein konkretes Beispiel, was weiterentwickelt wird, wie viel Brainpower da reinfließt und was die Ideen sind, kannst du halt.
Aber ich finde das super schwierig. Also, weil gerade dieses ganze Taproot, TypeScript-Ding und so, das ist was so hochtechnisches und so komplexes und so subtiles. Es ist total schwer, jemanden überhaupt klar zu machen, wieso, das ist jetzt gar kein geiler Durchbruch, weil das ist ja jetzt gar nicht schneller und geiler und sicherer und.
Aber das musst du gar nicht. Ich glaube, du musst es gar nicht im Detail erklären. Du musst einfach nur sagen, dass diese Entwicklung stattfindet und das in diesem Kontext, dass der Bitcoin-Kurs ja relativ stabil ist. Was hast du gestern gesagt? Der ist derselbe wie vor 2 Jahren und alle anderen sind aber um 80% abgeschmiert.
Das war lustig, ja genau. Gestern war der Bitcoin-Kurs genau gleich wie vor 2 Jahren, also die 2 Jahre vorher. Aber alle anderen Shitcoins, sind alle 80% down. Also so Ether und XRP und alles. Also irgendwie ist es halt also wirklich lustig. Also.
Und das eben in der Gemengelage, dass du sagen kannst, okay, wir haben die technische Innovation, der Preis ist relativ stabil, wir sehen diese Konferenzen, die Lightning-Konferenz und so neue Konferenzen, die Value-of-Bitcoin-Konferenz findet statt.
Advancing Bitcoin, also es gibt Bitcoin 2020, es gibt unglaublich viele Konferenzen.
Und gleichzeitig, wie dieser Blockchain-Begriff verschwindet langsam wieder, weil es einfach irgendwie totgelaufen ist. Ich glaube, es ist halt ein weiteres Argument, was man mit einbringen kann, ohne das jetzt irgendwie auf dem kompletten Argumentation aufbauen zu müssen und das bis ins Detail zu erklären, aber zu sagen.
Ich finde, dass da läufst du schon in eine Falle, wenn du denen erklären willst, aber Bitcoin ist auch geil und schnell und innovativ und verändert sich total viel.
Darum geht es ja.
Eigentlich, ich würde sagen, das genaue Gegenteil. Bitcoin wird von manchen verlacht, da ändert sich ja nichts, ist total konservativ. Ja, na klar, Bitcoin ist konservativ, die Entwickler sind konservativ und extrem vorsichtig mit Änderungen und das ist gut und das ist eins der großen Sachen, die Bitcoin auszeichnet, dass eben Veränderungen sehr behutsam gemacht werden, die werden jahrelang getestet und erst wenn sich dann alle auch noch einig sind, dann kommen Änderungen und sonst nicht und das ist gut.
Ja, aber genau das ist doch der Punkt, den man, da widersprechen wir uns gar nicht. Genau mit der Argumentation kann man ja hingehen und sagen, guckt euch mal an, wie sich der Bitcoin-Kurs entwickelt hat. Natürlich gibt es auch dieses Vertrauen in die Entwickler, dass sich das weiterentwickelt. Wir haben, die Firmen werden gefundet irgendwie, wir haben Entwicklung auf technischer Ebene, Brainpower, die da reinfließt und es gibt dieses Vertrauen in dieses System, offensichtlich vor allem in dieses Bitcoin-System, wenn die Kurse in die anderen halt abschmieren und sich zeigt, dass da eigentlich alles Spekulation war in dem Bereich.
Gut, schwieriges Feld. Bei Bitcoin wird auch durchaus spekuliert, glaube ich.
Ja, keine Frage.
Ja,
also. Aber so wenn Vitalik sagt, hey, ich habe eine Idee, wir ändern das mal und zack, in einer Woche später ist alles anders.
Ja, na, vor allem sagt er immer, sagt er eher so, ja, ich habe eine Idee, wir könnten das irgendwie lösen. Und dann gehen alle davon aus, ja, das wird das einfach gemacht. Aber der Punkt ist, es wird halt nicht auch nicht gemacht, weil diese Dinge halt meistens nicht funktionieren. Und das, er sagt halt so, na, wir machen einfach dann Proof of Stake oder wir machen einfach Sharding. Das hat er halt 2013 gesagt. Ja, wir machen das nächstes in einem halben Jahr. Ja, ist noch nicht passiert bis jetzt.
Ja, genau. Und diesen Effekt, den haben wir ja auch in Bitcoin. Wie wir da über das Hackwit, nee, was war das doch? Nee, war das Hackwit, dass wir gesagt haben, kommt in 2 Wochen? Nee, Lightning, was war denn das? Vor 2 Jahren. Naja, es gibt ja dieses
18 Months?
Nee. Es gibt auch dieses Meme, in 2 Wochen ist diese Technologie bereit und ja, sowas. Ja. Irgendwas hatten wir auf dem 35C3 oder sowas oder auf dem 34C3. Egal. Und dann war es auf einmal da und es war gut. Und genau, du hast halt immer dieses Problem, dass gesagt wird, wir arbeiten da dran, wir entwickeln das, das braucht aber seine Zeit und irgendwann werden die Leute ungeduldig. Und du weißt halt tatsächlich nie, kommt da ein Ergebnis? Oder verläuft das im Sande? Ist das so ein, zieht sich das endlos hin? Und deswegen finde ich das so einen guten Milestone, dass jetzt diese BIPs zumindest irgendwie eingereicht sind, wo man sagen kann, okay, sie haben jetzt sehr intensiv daran gearbeitet und es ist ein gewisser Schritt erreicht und nicht einfach so, es kommt jetzt eine neue Argumentation, so wie bei Craig Wright, dass wenn er irgendwo gegenläuft, kommt eine neue Geschichte, die man sich ausdenkt und wo man...
Wer?
Weiß ich auch nicht, habe ich vergessen. Craig Wrong.
Okay. Ja, natürlich ist das gut, das ist auch sichtbar und ja, und das ist, du hast schon recht, das ist natürlich auch ein Thema, also gerade so Außenwirkung und so, was Bitcoin, glaube ich, schon zu wenig gemacht wird in einer gewissen Weise, weil wir halt nicht irgendwie eine funded Firma sind, die sich darum professionell kümmert, sondern jeder erzählt, was er will. Und viele erzählen halt auch Scheiß. So. Und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch so ein Grund, warum ich Twitter nicht mag, so im Moment, weil da halt auch ganz viel Trump ist geil, so. Das ist halt Bitcoin-Twitter, ja. Also das ist schon die Mehrheit der lauten Leute, die da sind, die kommen aus einer bestimmten Ecke, so. Und das gehört auch irgendwie dazu. Aber das heißt natürlich nicht, dass Bitcoin so ist und dass wir alle so sind und das heißt nicht, dass man es auch anders darstellen kann. Und das ist schon auch wichtig. Aber andererseits, und ich glaube, da haben wir uns letztes Mal auch irgendwie deswegen in die Haare gekriegt, finde ich halt, und du, glaube ich, auch, Manuel, dass in Bitcoin, wenn man halt eine Weile dabei ist, dann merkt man halt, dass es da einfach gewisse diese Zyklen gibt, so diese Schweinezyklen, ja. Es gibt halt Ups und Downs und es gibt halt Zeiten, die sind dafür da zu bauen. Die sind dafür da, nicht darüber zu reden, wie geil Bitcoin ist und dass es alle Probleme löst, sondern Infrastruktur zu machen, sodass es, wenn der nächste Bullrun kommt, halt besser funktioniert als beim letzten Mal. Und dass wir dann einen Grund weniger haben, dass die Leute sagen, ja, Bitcoin funktioniert ja eigentlich gar nicht, weil die Gebühren sind ja so hoch, kann ja nicht gehen. Vielleicht funktioniert es nächstes Mal, weil wir haben dann Lightning. Hm. Und dazu muss es aber erstmal gebaut werden. Und dann, du hast letztes Mal irgendwie so mit einem Strich abgetan, naja, da ist natürlich ist technisch viel passiert, aber das nehmen wir, lassen wir mal alles zur Seite. Aber der Funk war einfach, das war genau, das war genau das, worum es ging in diesem Jahr, Building halt. Und das andere war in diesem Jahr nicht so relevant, weil es einfach keinen interessiert hat, weil die Märkte halt unten waren. Aber du hast natürlich recht, vielleicht Building ist nicht alles und wir müssen uns auch darum kümmern, wie wird Bitcoin wahrgenommen. Und da müssen wir natürlich auch irgendwie an diesen Stories an sich feilen, zu sagen, okay, wie sehen wir das denn? Wie sollten wir Bitcoin denn wahrgenommen werden? Aber die Frage ist halt, können wir das überhaupt beeinflussen? Ist das überhaupt was, also wie willst du das machen? Es gibt ja niemanden, der für Bitcoin sprechen kann.
Nö, aber wenn man so einen Tweet sieht wie von Richard Gutjahr, der irgendwie offensichtlich Bitcoin in einer rechten Ecke sieht oder das zumindest da leicht mit einordnet, dass man da das Gespräch sucht oder sowas. Mhm. Und vielleicht war es in der Kürze der Zeit auch ein bisschen schwer. Ich glaube auch, man muss differenzieren zwischen, man geht jetzt aktiv nach außen und macht sowas wie PR und Bitcoin ist geil und sowas und macht so Promotion, sondern man achtet darauf, wie so die Außenwahrnehmung von Bitcoin ist und wo es vielleicht, wo man das Gefühl hat, das driftet in eine Richtung, das passt nicht mehr zu dem Projekt und fängt da an, irgendwie gegenzusteuern oder sowas. Oder man macht so Vorsicht, baut so diese Brücken, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht alle davon überzeugen, Bitcoin zu benutzen, sondern wir machen es denen, die von sich aus ein Interesse zeigen, leichter das zu verstehen oder dann Zugang zu finden. Und das ist so eine feine Abstufung. Und tatsächlich, ich hatte ja letztes Mal gesagt, man bräuchte irgendwie eine einfache Botschaft, so, und hatte selber kein gutes Beispiel. Und ich glaube aber, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, diese Botschaft gibt es schon längst, weil wir haben großartige Kommunikationstalente in der Bitcoin-Community, was es so an Memes gibt und tollen Postern und Slogans. Und ich glaube, und was ich gesehen habe, was, danke Markus, der hatte nämlich unsere Idee aufgefangen und hat so unter dem Hashtag BTC-Kampagne oder Bitcoin-Kampagne hat er so ein paar Schlagzeilen rausgesucht, wo gerade wieder Datenleaks waren oder irgendwas schlecht lief, so, wo man gesagt hat, könnte man ja anknüpfen, vielleicht als Event nehmen. Und ich glaube, diesen einfachen Slogan gibt es tatsächlich und ist dieses Plan B. Dieses Plan und dann dieses Bitcoin B. Und wenn man sich so überlegt, was ist dein Plan B? Und damit kannst du vielleicht die Leute zum Beispiel so ein bisschen mal zum Denken bringen, ohne ihnen jetzt zu sagen, oh, du musst Bitcoin benutzen, sondern so, was machen wir denn eigentlich? Wir arbeiten ja schon an einem Plan B. In gewisser Weise. Und ich finde, das ist ein sehr kraftvolles, na, Meme will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht wird das so ein Kern, wo man sagen könnte,
ich
darum.
Ich finde das problematisch. Also ich kann mit diesem Plan B nicht so viel anfangen, weil ich das irgendwie erstmal impliziert, dass alles andere. Das klingt für mich wie nach so einer apokalyptischen Botschaft. Irgendwie so, naja, das Fiat-System wird untergehen. Und wenn es das tut, dann ist Bitcoin da. Und ich glaube irgendwie nicht, dass das Fiat-System untergeht. Also ich finde, das ist an sich schon irgendwie eine rechte Botschaft.
Aber kann es nicht einfach so bedeuten, es gibt auf jeden Fall eine Alternative, unabhängig, ob das erste jetzt funktioniert oder nicht?
Ja,
dass man sagt, man verlässt sich nicht nur auf Plan A und hat sich keinen Kopf gemacht.
Ja, dass Plan A failed.
Also, naja, es muss doch schon irgendwie Aufmerksamkeit erregen, so eine Nachricht. Es muss schon irgendwie polemisch und zugespitzt sein, sonst.
Könnte ja sagen, brauchen wir Plan B oder so.
Ja, vielleicht, ja. Ja.
Aber wenn du.
Ich finde die Idee immer noch gut, sozusagen, zu sagen, was ist denn, wenn es kein Bargeld mehr gibt? So, da kann man natürlich sagen, es ist Plan B. Da brauchen wir Plan B.
Also. Aber das ist halt super komplex. Das ist nichts, was man so mit einem Blick irgendwie. Also da. Das ist ja eine richtige Debatte, da könnte es einen schönen Themenabend zu machen und das diskutieren in dem Zusammenhang, aber das ist ja keine einfache, knackige Botschaft.
Das ist ja auch nicht einfach und knackig.
Naja, und die Antwort ist natürlich, naja, wenn es soweit ist in 15 Jahren, dann gucke ich mal. Muss ich mich jetzt noch nicht drum kümmern.
Und das ist auch für die meisten Leute richtig, glaube ich.
Ja, also vielleicht müssen wir gar nicht die Leute auf der Straße erreichen, die noch nie was gehört haben und um die irgendwie da anzufixen, sondern die Leute abholen, die sich zu Hause schon ein bisschen reingelesen haben, jetzt 1000 Fragen haben. Also sowas wie gründet Stammtische und Meetups.
Es ist halt immer die Frage, was will man erreichen bei den Leuten? Will man sie erstmal nur zum Nachdenken bringen? Will man sie, dass sie eine bestimmte Aktion machen oder sowas? Wie tief soll das gehen? Und das ist, ich finde dieses Plan B irgendwie griffig, aber ich finde das interessant, dass du sagst, du siehst das kritisch und gerne, falls es da draußen noch andere Meinungen gibt, ob ihr das gut findet oder schlecht, lasst uns das wissen. Ich glaube, man könnte da irgendwie schön, also jetzt nicht mitspielen, aber so zumindest so ein paar, weiß ich nicht, das nutzen sinnvoll. Vielleicht muss man da noch ein bisschen dran feilen, aber ich halte das für, also ich halte es für sehr kraftvolle Aussage irgendwie, dieses Plan B.
Und am Ende, das Schöne an Bitcoin und dass es so dezentral ist, ist ja, man kann alles machen. Man kann auf die Straße gehen und Handzettel verteilen, man kann Videos machen, man kann, naja, es schließt sich ja nicht aus. Es gibt auch keine klare Reihenfolge. Jeder Mensch kann seinen Beitrag leisten. Und wenn es eine neue Grafik für ein Bitcoin-Logo ist.
Ja. Nuffset.
Schönes Ende.
Tja, ich weiß gar nicht, ob auf meiner Liste noch was steht. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf zu gucken, weil ich es gerade so rund finde.
Also müssen wir vielleicht doch einfach die Podcast weitermachen. Und,
ich fürchte, also bis Folge 50 werden wir schon noch kommen. Was da passiert, das wird natürlich groß. Ah, wir lassen sie verstreichen und machen eine große 51 oder so.
Tja, es gibt auf keinen Fall ein Jubiläum.
Aber vielleicht was zu gewinnen.
Als sie hörten, was zum 50. Folge kam, waren sie sehr erstaunt.
Bei Punkt 4 musste ich weinen. Eine Sache gibt's noch, und zwar finden gerade so technische Umstellungen statt. Es gab so ein bisschen Probleme mit dem Feed hier vom Honigdachs-Podcast und wir migrieren gerade zu einem etwas professionelleren Anbieter, wo dann alles smooth und easy laufen sollte.
Groovy.
Ich hoffe, dass sich für alle Abonnenten des Podcasts eigentlich nichts ändert. So ist zumindest das Versprechen, dass der Feed einfach weiterläuft oder umgeschrieben wird oder dass euer Podcatcher da informiert wird und ihr euch keine Sorgen machen müsst, falls ihr irgendwie länger als 6 Wochen mal nichts von uns hört, dann solltet ihr vielleicht gucken, ob das tatsächlich nicht ganz so reibungslos lief. Dann kann es sein, dass eine Folge schon erschienen ist, bloß ihr das nicht so erfahren habt über die App. Wir werden das natürlich auf Twitter kommunizieren und alles. Technik, es ist halt nicht so einfach, wie man sich das alles wünscht, nicht nur bei Bitcoin.
Folgt uns auf Twitter übrigens.
@honigdachspod.
Genau.
Wir lieben Twitter. Okay, habt ihr noch was auf dem Herzen?
Das reicht für heute.
Wir können es tot.
Wie immer. Alles klar, dann schön war's. Ab jetzt wieder in schnellerer Reihenfolge, würde ich sagen. Wir machen gleich einen Termin aus für die nächste Aufnahme.
Sehr schön. Tschüssi. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups.
Tschüss.